Max Meyer war ein angesehener Freiburger Bürger. Er hatte ein Ledergeschäft in der Schusterstraße. Er saß für die Sozialdemokraten im Gemeinderat. Er beteiligte sich am politischen und gesellschaftlichen Leben der Stadt. Aber Max Meyer war Jude. Er wurde in den 1930er Jahren zuerst ausgegrenzt, dann verfolgt und im KZ Dachau misshandelt, dann vertrieben aus Freiburg. Es ist ihm gelungen, mit dem letzten noch möglichen Zug in die Schweiz zu flüchten. Später ist er in die Vereinigten Staaten gegangen, in die Freiheit. Seine Lebensgeschichte ist sinnbildlich für die Judenverfolgung der Nationalsozialisten. Und auch ein Beispiel dafür, dass viele Jüdinnen und Juden schlichtweg nicht wahrhaben wollten, dass ihre Nachbarn und Freunde sie in den Tod schicken. Max Meyers Geschichte wäre wahrscheinlich längst vergessen, wenn seine Tochter Lotte Pepke sie nicht im Roman »Ein kleiner Händler, der mein Vater war« festgehalten hätte. Erschienen 1972, 10 Jahre nach dem Tod Meyers. Die Freiburger Seniorentheatergruppe Methusalems hat sich dem Buch angenommen in einer szenischen Lesung im Schlossbergsaal im SWR-Studio Freiburg. Sie haben die Texte aus dem Buch monatelang geprobt, unter der Leitung von Ullo von Peinen. Die Premiere im Schlossbergsaal war verbunden mit einem Gespräch mit den Theatermachern und der Enkelin der Autorin, der Karlsruherin Ursula Pepke. Sie hören einen Mitschnitt vom 1. April aus dem SWR-Studio Freiburg, Teile der szenischen Lesung und Teile des anschließenden Talks.
Andere Mädchen hatten größere Väter und ich beneidete sie darum. Manchmal sah ich eine von meinen Schulkameradinnen in der Stadt neben einem großen Mann gehen, einem Blonden oder doch irgendwie Hellen. Männer waren das, die die Luft teilten, wenn sie gingen. Mein Vater war klein. Er teilte nicht die Luft. Er hatte einen schmalen Rücken und eine schmale Stirn. Er ging aufrecht, wie alle Kleinen, beschwingt, optimistisch und fröhlich. Der Vater freute sich der Stadt, durch die er ging.
Von des Vaters Seite kamen von Zeit zu Zeit kleine Dörfler und Händler zu Besuch. Sie passten nicht mehr in unser nun schon städtisch modern ausgestattetes Haus. Mich stürzten die Besuche dieser Onkels und Tanten vom Dorf in zwiespältige Gefühle. Sie aßen nicht so schön, wie man uns Kindern beigebracht hatte zu essen. Sie schmatzten manchmal und verwendeten in ungehöriger Weise das Messer. Ich brachte es nicht fertig, diese armen Dorfleute als meinesgleichen zu betrachten und wusste doch, ich müsste es, wie der Vater es tat, in seiner herzlichen Freude. Für den Vater gab es keinerlei Zwiespalt.
Der Vater reiste regelmäßig. Er ging in die Dörfer, um jene Schuhmacher zu besuchen, die nicht in die Stadt kamen, weil sie zu weit entfernt wohnten. Er wurde immer freundlich aufgenommen in den kleinen Werkstätten. Er brachte Neuigkeiten aus der Stadt. Er brachte Späße.
Denn Späße konnte der Vater werfen wie kleine Bälle, die bunt die dunklen Werkstätten erhellten. Das war eine uralte Kunst der Juden, ein Jongleur-Kunststück sublimer Art, das auch der Vater konnte.
Er stand, der kleine Jude, in den Werkstätten der Dörfler und manches Blatt Leder kauften sie seiner Heiterkeit ab.
Wenn er sich nach der Heimkehr ausgeruht hatte, setzte er sich im Salon an den Flügel. Meist fing er an mit kleinen Übungen der rechten Hand, die er kontrapunktisch begleitete.
Nach der spielerischen Einleitung pflegte der Vater sich meist längeren Genüssen im romantischen Stil hinzugeben. Häufig entwickelte sich Richard Wagnersches Altongewühl. Der Vater konnte allmählich oder plötzlich Passagen aus Tristan oder der Götterdämmerung intonieren und dann dem Flügel Orchestergepränge und Soli-Gesänge entlocken, die den Salon öffneten und Festspielatmosphäre erzeugten.
Nach solchen Ausflügen in die Welt der germanischen Götter kehrte er um. in die strenge barocke Kontrapunktik. Händel etwa, etwas Festliches.
Unvorhergesehen plötzlich, aber mit tonaler Logik, ging er in die Anfangstakte eines Marsches über, eines strammen, doch fröhlichen Marsches. Der gelungene Anfang verführte ihn weiter zu marschieren, Schritt um Tritt und sieghaft und sicher.
Jetzt spannte sich auch der Körper des Spielers unter der Forderung eigener Klangideen.
Es waren da einmal die vielfarbigen Talente in ihm, die im Handel mit Leder keine wirkliche Befriedigung finden konnten. Da er ohne entsprechende Ausbildung war, konnte er kein Intellektueller werden.
Doch Mitglied der SPD konnte er werden, jener Partei, die die zu kurz gekommenen um sich versammelte. Es gehörten dazu zwar in erster Linie die Arbeiter, es hatten da ihren Platz aber auch Außenseiter aus dem bürgerlichen Lager, die bereit waren, die eigene Existenz unter die Leitsätze von Marx und Engels einordnen zu lassen. Die Arbeiter nahmen diese Ausbrecher des bürgerlichen Lagers gerne bei sich auf. Es wurde nicht besonders vermerkt, dass sie häufig Juden waren.
Der Marxismus mit seiner Lückenlosigkeit, mit seiner immanenten Logik, es lag jüdischen Gehirnen. Mit großer Freude und Befriedigung gab sich der Vater diesen Denkvorgängen hin, benutzte die Möglichkeiten der Dialektik und war beglückt, dass das Ganze mit strenger Logik mitten in die Moral führte.
Aber es zeigte sich samstags, dass trotzdem Mose einst auf den Sinai gestiegen war und Gebote vom Ewigen empfangen hat. Und wenn etwas schwer war, betete man die hebräischen Gebete. Der Vater konnte sich daher nicht ganz auf logisches Folgern verlassen, in Errechnung von falsch und richtig, in Tuchfühlung mit der Arbeiterklasse der Zukunft zu vertrauen. Dazu waren Marx und Engels zu jung. Wie aber, wenn man einige tausend Jahre alt war, wenn man so alt war zu wissen, dass Wissen Macht ist, wenn man wusste, dass das Filigran der Denkkunst den Abgrund zu überbrücken vermochte, ihn aber niemals schloss?
Immerhin, der so günstig verlaufende Weg zu Haus, Geschäft, Familie und mit wohlwollenden Genossen, die auch mit ihm empor wollten, umgrenzte ein Stück irdischen Gartens.
Dann aber kam der Krieg,
den man später den Ersten Weltkrieg nannte.
Ein Schuss löste Verpflichtungen aus.
Und die Nation stand in Waffen.
Die Nation brauchte jeden.
Was das jüdische Herz im Vater anging, so war es stolz, sich für das Vaterland schlagen zu dürfen.
Auf dem Karlsplatz stand er nun, eingesammelt zur Landwehr.
Eine Militärkapelle spielte Märsche. Und dann zog der Zug durch die alten Straßen, durchs Martinstor mit dem gutherzigen Ritter.
Durch die Hilderstraße und die Wallstraße.
Und zog durch die Außenviertel, in die man im zivilen Leben nie hingekommen war.
Dann bekamen die Lederhändler, die Käsehändler, der Schweißer, der Oberamtmann Uniformen, wurden anonym und waren Heer.
Der Vater war pflichterfüllt und opferbereit.
Das Essen war schlecht, die Schuhe drückten, man musste früh aufstehen und Uniformen gehorchen.
Der Vater bekam ganz gewöhnliches und starkes Heimweh.
Aber dennoch, er fühlte sich als Jude gerufen, das deutsche Vaterland mit aller Kraft zu verteidigen. Sein Land.
Aller Land.
So marschierte der Vater wieder. Er trug und schleppte, er beugte den Rumpf und warf sich hin und stand wieder auf. Er rannte und kroch, er zielte und schoss, er nahm völlig neue Wertordnungen an. Er grüßte Abzeichen. Aber was vermag nicht alles der Wille? Der Wille, sich diesem Land zu weihen.
Ein Jude drückt sich nicht.
So kam der Vater, geschliffen und mager, an die Front ins eroberte Grenzland.
Der Vater brauchte dem Trommelfeuer, das von der nahen Front hereinschlug, nicht entgegenzumarschieren. Vor angetretener Kompanie fragte der Feldwebel streng, ob einer Klavier spielen könne. Forsch und gehorsam trat der Vater zur Meldung vor.
Damit war für den Vater das Schicksal im Krieg entschieden. Es war nun bekannt geworden, dass er ein brauchbarer Musikmacher war, und so dachte man seiner, als ein Trommler wegen Krankheit in die Heimat entlassen werden musste. Und so trommelte der Vater für Deutschland. Er tat es gern und gut. Und er schlug sein Heimweh und seine Zweifel auf die Pauke und seine Niedergeschlagenheit vor so viel wachsenden, siegenden Feinden.
Nur eines übertönte der Trommelschlag nicht, die Judenzählung. Als nach Christen und Juden getrennt eine Erhebung gemacht wurde, da hörte er auf, sich als deutscher Soldat zu fühlen. Er blieb ein Nichtzugehöriger. Er blieb der Jude.
Eines Tages waren die Niederlagen des Vaterlandes endgültig. Und der Vater kehrte heim als ein Stück geschlagener Armee. Und es ging gleichzeitig der Kaiser. Und darüber war der Vater froh. Resolutionen und Fahnen machten aus der Niederlage eine neue Zeit. Demokratie, Freiheit, Gleichheit für jeden.
Der Vater ging nur zögernd mit. Gewiss, er war seit Jahren Sozialist. Die Revolution war ein Denkexempel, eine Rechengröße. Dass Häuser und Menschen und Sachen dabei zerstört würden, bedachte man im Café nicht.
Nun aber war sie wirklich gekommen, die Revolution. Und es war nicht leicht, sie als den sozialistischen Messias zu erkennen. Der Vater war sehr dagegen, dass etwas zu Schaden kam. Er kämpfte gegen die linken Abweichungen. Er stand zu ihrem gemäßigten Flügel und konnte endlich sie einmünden sehen in das solid eingedämmte Bett einer demokratisch-liberalen Republik.
Bürger, Bauern und Juden, alle hatten sie gleiche Rechte und Pflichten, und des Vaters Partei wurde staatstragend. Und er selbst erhielt ein Amt und wurde Stadtrat. Dass ihm, dem Juden, aufgetragen wurde, für diese Stadt zu sorgen und zu denken, die er liebte, war wie erreichtes Ziel. Man übertrug ihm das Referat Theater.
Die Theaterleute ihrerseits kamen gern in das alte Haus zu dem kleinen Stadtrat. Denn mit dem aufmerksam nach rechts oben gehobenen Kopf war er, bei aller Laienhaftigkeit, doch bemüht, sich in die Wünsche und Lebensnotwendigkeiten von Spielern hineinzufühlen.
Er würde sich dafür einsetzen, dass die Müllabfuhr und der Straßenbau nicht den Etat verschlangen, sondern würde darauf aufmerksam machen, dass es da noch das Schöne, Wahre, Gute gab. Größen, die ebenfalls Geld wert waren und über die ein Stadtparlament sich nicht ungestraft hinwegsetzen dürfe. So fühlten die Schauspieler und der Intendant ihre Interessen ganz gut aufgehoben bei dem kleinen Herrn in der alten Gasse. Und ihre ausgebildeten, sonoren Stimmen füllten mit Wohllaut den Jugendstilsalon.
Umso pflichtbewusster kehrte dann aber der Vater von seinen Ausflügen in die Welt der Kunst wieder zurück zu seiner messerzerschnittenen Ledertheke. Das Geschäft hatte einen Namen in der Stadt und die Familie hatte ihr Theater- und Konzertabonnement, pflegte Hausmusik und hielt die Frankfurter Zeitung. Am Sonntag wurde gewandert, einen Teil des Tages verbrachte man in der Natur, in den Bergen, die um die Stadt lagen und für deren Forstverwaltung der Vater sich verantwortlich fühlte. Lalalala.
Als er verhaftet wurde, entschuldigte sich der Wachtmeister, der ihn daheim abholte. Alle Stadträte und Bürgermeister der politischen Linken wurden ins Gefängnis gebracht, nachdem die Macht durch Adolf Hitler ergriffen war und die Hakenkreuzfahnen auf den Dächern wehten. Die Stimmung war ernst und dem Vater war unbehaglich. Im Übrigen glaubte er nicht an eine lange Dauer dieser Verhaftung, denn er glaubte an das Gesetz.
Und schon einige Tage später ließ man ihn frei. Er musste ein Papier unterschreiben, dass er sich der neuen Regierung gegenüber loyal verhalten und nichts gegen sie unternehmen würde. Der Vater unterschrieb. Es war auch seine Überzeugung, gegen eine Regierung seines Staates, die ja nicht einmal durch Revolution, sondern legal an die Macht gekommen war, heimlich nichts zu unternehmen, nichts unternehmen zu dürfen. Mit legalen Mitteln musste man kämpfen. Umstürzen lag ihm nicht.
Dass es keinerlei Raum mehr gab für Legalität, wurde ihm wieder daheim schnell genug klar. Schwer bedrückte ihn, dass die Genossen Bürgermeister und andere exponierte Funktionäre der Linken nicht mit nach Hause durften und man über sie nichts mehr erfuhr. Er besuchte ihre weinenden Frauen und sagte ihnen, dass das Ganze ein vorübergehendes Unwetter sei und dass diese rechtsradikale und unehrenhafte Partei bald wieder abgewirtschaftet haben werde. Es fiel ihm indessen auf, dass bei seinem Kommen eine gewisse Verlegenheit entstand, bis einer einmal die Wahrheit sagte.
Ja, du musst verstehen, wir können uns nicht mit Juden belasten. Das wäre zu gefährlich für die Sache.
Diese Wahrheit verstand er. Sie war ihm ja nun schon längere Zeit aus dem Radio zugeschrien worden. Die Kampfansage an die Juden, die Untermenschen, Volksverräter, Blutsauger und Rassenschänder. Uralte Töne aus mittelalterlichen Chroniken, aus Russlandberichten, aus Polengeschichten. Jedoch als Alltagsgeschehen zwischen morgens 6 Uhr und abends 10 Uhr in der Stadt, in der Straße, im Haus konnte das nicht für möglich genommen werden.
Um 5 Minuten vor 10 Uhr am Vormittag stellte sich einer vor die Ladentür. Er lehnte einige Plakate an die Schaufenster mit Leder und fing an zu brüllen. Er brüllte mit kleinen Pausen mehrere Stunden lang. Er brüllte an die Passanten hin, brüllte bis zum Markt, brüllte gegen das Münster an und brüllte auf den Vater.
Kauft nicht beim Juden! Wer beim Juden kauft, ist ein Volksverräter.
Es kamen einige Leute am SA-Mann vorbei in den Laden. Sie benötigten nichts. Sie demonstrierten. Es war ihr Eintreten und ihr Kauf von Schuhmachernägeln eine Heldentat. Eine Stunde später ließ der Vater die Ladentür abschließen. Er wollte seinen Angestellten schützen und keine Nachbarn in Versuchung führen, aus Menschlichkeit Nägel zu kaufen.
Mehr und mehr wurde dem Vater die Existenz zerbrüllt. Als einmal eine Pause eintrat, während der SA-Mann ein Bier trank, fiel der Vater in der Stille zusammen und weinte.
Die Ladentür ging seltener und seltener. Und es war klar, dass nicht der Vater, sondern der nichtjüdische Angestellte nun über Land fahren musste, um Aufträge einzuholen. Er brachte schlechte Nachrichten mit. Von den Schuhmachern draußen wollten viele kein Leder mehr im jüdischen Geschäft kaufen. So musste der Vater sein Geschäft seinem Angestellten abgeben einem Mann, der sein Freund blieb. Der Vater ging ein letztes Mal die Stiege hinauf, eine Stufe nach der anderen. Nicht langsam, nicht schnell, endgültig. Dann musste Anna gehen, denn man mutete deutschen Mädchen nicht mehr zu, in einem Haushalt mit einem jüdischen Mann zu leben. Es war zu vermuten, zu erwarten, dass der Vater Unzucht trieb mit der deutschblütigen Anna, dass er Rassenschande treiben möchte, er, der geile Judenmann.
Da hatte er doch.
Da musste er doch etwas gemacht haben.
Sonst bliebe das Mädchen nicht fort.
Es könnte ja sein, wer weiß. Und die Aufrechten, die deutschen Freunde, die trotzdem noch kamen, ihre Treue machte die Scham noch schlimmer.
Spazieren nur in der Dämmerung. Der Vater erfüllte alle Forderungen der laufenden Judenverordnungen, aber ein Mensch, der für Deutschland getrommelt hatte, konnte nicht in Deutschland untergehen. Man durfte die Veränderungen nicht zu schwer nehmen.
Der Gasthof zum deutschen Haus gegenüber hatte jetzt ein Schild an der Tür: Juden unerwünscht. Aus seinem Fenster tönte das Horst-Wessel-Lied.
Gleich viel. Es wurde immer wieder Tag. Karren ratterten die Straße hinunter. Es schlugen die Stunden. Es roch nach Brot, Käse und Kraut. Lauch und Äpfel wurden verkauft.
Bankdirektor Dorn stellte seine Villa für kulturelle Veranstaltungen der jüdischen Gemeinde zur Verfügung. Dorn war kurz zuvor in höflicher, dezenter Form vom Aufsichtsrat entlassen worden. Kammerkonzerte, Lesungen wurden veranstaltet. So wurde der Hunger nach Gemeinschaft und nach Kultur gestillt und die Illusion normalen Lebens beruhigend aufrechterhalten.
Dann klingelte es in der Nacht. Zwei Männer kamen den Vater holen.
Es war der 9. November.
Und der Vater kam ins KZ.
Die Synagogen brannten. Die Juden selbst hätten sie angezündet, sagten die Gestapo-Männer. Es war die Legitimierung der Lüge als Vernichtungsmittel. Wer sie aussprach, wusste, dass er log. Wer sie hörte und las, wusste, es war gelogen. Aber dies war belanglos.
Alle verstanden.
Untergang.
Der Vater war fort, verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen. In den nächsten Tagen war unser Haus voll von verstörten, weinenden Frauen, Töchtern, Schwestern, abgeholter Männer, Väter, Brüder. Bankier Dorns Villa war leer. Es gab Gerüchte aus Ängsten, Gerüchte aus Hoffnungen.
Wenn ein Unwissender nach dem Vater fragte, so sagte man, er sei verreist.
Niemand wollte über diese Abreise Näheres wissen. War es verboten, darüber zu sprechen?
Nirgends stand, dass es verboten sei. Da aber die Abtransporte offiziell nicht vor sich gegangen waren, gab es sie nicht.
Etwas zu behaupten aber, was nicht gewesen sein konnte, es wäre schon beinahe einer Lüge gleichgekommen, einer staatsgefährdenden Verleumdung, einem
Landesverrat.
Obwohl das Nichts den Vater verschlungen zu haben schien, spie es ihn nach einigen Wochen wieder aus. Und er stand in der Küche.
Sein Gesicht zeigte uns Knochen mit Haut darüber. In das Gesicht waren Prügel geschrieben. Und über dem geprügelten Blick stand der Schädel. Kahl.
Ein kahlgeschorener Vater.
An jener Stelle Mitleid in mir riss etwas. Es entstand eine radikale Verletzung. Es wurde alles anders. Für immer.
Jetzt wusste der Vater, dass das Trommeln für Deutschland endgültig vergebens gewesen war. Die Rückkehr aus dem KZ zu seinen Jugendstilmöbeln war keine Heimkehr mehr. Hier wartete nur der Tod.
Der Vater und die Mutter mussten fliehen. Sie entkamen in der letzten Nacht des Friedens mit dem letzten Zug aus Deutschland. Der Gott der Juden schenkte ihnen einmal wieder die Flucht.
Und der letzte Eisenbahnzug der Nacht schaukelte sie hinaus, hinüber in die Freiheit.
Nun ging der Vater am Züricher See spazieren. In der Schweiz durfte der Flüchtling nichts arbeiten, er durfte nur warten. Sein Müßiggang wurde streng bewacht. Das KZ und Hitlers Stimme, die Angst und alle Erniedrigung lagen drüben in Deutschland. Dann las er in der Zeitung, dass ihm die Staatsbürgerschaft als Deutscher aberkannt war. Nun also war er nur noch ein geflohener Jude, ein von Bürgschaften gestütztes Individuum. Viele Gänge tat der Vater zum Konsulat Amerikas, wohin er weiter musste. Endlich, nach 2 Jahren, hatte das Konsulat die Ziffer für den Vater und die Ziffer für die Mutter auf seiner Liste. Auf einem Frachter mit Baumrinde begaben sich der Vater und die Mutter auf den Atlantischen Ozean.
Er betrat Amerika. Es gibt in jedem Land, an das Juden angespült oder angetrieben werden, Glaubensgenossen, die ihn Empfang nehmen oder zumindest zahlen. So gab es in Amerika eine sozusagen echt amerikanische Verwandtschaft. Durch die Straßen von Lower Manhattan fuhren die amerikanischen Retter ihre Schützlinge in stumm, taktvollem Stolz als Besitzer solchen Landes.
Sie hatten bereits eine Zimmerwohnung gemietet für die Immigranten, hatten ihre ausgedienten Möbel hinspedieren lassen, auch Bettzeug war erübrigt worden und sie waren zufrieden mit ihrem Werk. Der Vater und die Mutter fanden sich am Abend wieder in einem eigenen Heim, den ersten Monatscheck der Verwandten in der Tasche.
So war der Vater Bürger von Manhattan, arm, aber frei. Amerika hatte keine Einwände gegen ihn. Die Verwandten hatten ihrer Bank einen Dauerauftrag für ihn erteilt. Er konnte sein Leben machen, wenn er es konnte.
Keine Sitte verpflichtete,
keiner grüßte.
Niemand wartete. Der Vater lernte auf der Karte den Stadtplan von New York und die Linien der Subway. Er beschloss, es mit Arbeit zu versuchen, trotz seines weißen Haares. Man gab ihm welche.
Er meldete sich in einem Fotogeschäft, das einen Boten suchte, um Bilder und Filme auszutragen. Es lächelte ungläubig der Geschäftsinhaber, als er den Bewerber sah. Aber er dachte, give him a chance, er wird sie brauchen. Eifriger Schüler wie immer, lernte der Vater nun austragend von Fotomaterial in New York.
Es war auch der Ehrgeiz, sich wiederum zu bewähren und den Monatscheck der Verwandten verkleinern zu können. Der Fotochef fand einen Jüngeren als Boten und versetzte den Vater ins Labor. Er hob in der Dunkelheit Material aus Säuren einige Wochen lang. Dann wurde ihm schlecht. Er fiel in Ohnmacht und wurde entlassen.
Einen in Europa alt gewordenen kleinen Mann konnte man wohl doch nicht mehr gebrauchen. Die Mutter nahm eine andere Arbeit an, mit der sie mehr verdiente. Heimarbeit für eine Büstenhalterfirma.
Spazieren ging der Vater fast wie früher. Nur sein Schritt geriet jetzt in ein leichtes Schlurfen. Der Kopf änderte unmerklich fast seine Haltung. Er wandte sich manchmal nicht mehr nach rechts oben, sondern heftete sich auf den Weg. Etwas starr.
Um die kleine Figur schlug der Wind Amerikas leicht und wildfremd. Es kam noch einmal ein Angebot von der Musik. Ein Autograf wurde gesucht, der Kompositionen vom Manuskript druckfertig schreiben könnte. Der Vater übte, schrieb, verwarf und wiederholte. Und endlich war es soweit, dass er druckfertig schreiben konnte.
Nun füllte sich das Wohnzimmer mit Notenblättern. Sonaten und Symphonien breiteten sich darin aus. Man musste die Zuordnung der Instrumente, man musste den Satz lesen und hören können und das Ganze ins Stimmen bringen.
In spezieller Tinte, mit spezieller Feder malte der Vater in tagelanger Arbeit ein druckfertiges Exemplar.
Er hatte diese Arbeit dem Krieg zu verdanken, der die Einfuhr entsprechender Maschinen verhinderte. Es war der Krieg gegen Deutschland, seine Heimat, der er Tag und Nacht die Niederlage wünschte. Aber jede Siegesmeldung der Alliierten konnte Tod seiner Nächsten bedeuten. Jenes weit entfernte Land jenseits des Atlantik, das ihn verjagt hatte, barg seine Kinder, barg Freunde, die dem Flüchtlinge die Treue halten würden. Auch wusste der Vater, dass die Mutter noch tiefer litt als er. Er sah sie ihre feinsten Stiche tun, von morgens bis abends. Er sah sie weggehen jede Woche, um abzuliefern. Und er sah sie zur Tür hereinkommen mit guten und mit schlechten Resultaten. Der Vater erfand Trostworte, wenn sie den Nähakkord nicht hatte halten können, wenn sie Stücke wieder hatte zurücknehmen müssen. Aber dann zog er sich aus aller Wirrnis wieder zurück, setzte seine Musik aufs Papier und war allen Kämpfen fern. Denn diese Facharbeit ließ keinen Platz für Gefühle. Sie zwang, zügelte und verjüngte ihn.
Die Verwandten waren voller Bewunderung für diese fremdartige Arbeit. Und als sie einmal von einem Besuch in dieser kleinen Wohnung mit dem Schlafzimmer voller Näharbeit und dem Wohnzimmer angefüllt mit stummer Musik in ihr Heim zurückkamen, beschlossen sie, dem Vater ein Klavier zu kaufen. Es sollte möglich werden, die Noten zu spielen, die fremden Kompositionen zu hören. Ja, es sollte möglich werden, überhaupt wieder zu musizieren.
Schließlich klingelte es. 4 verschwitzte Transportarbeiter hielten einen Kasten in den Armen. Er war so groß, dass er nicht in den Lift gepasst hatte. Die Männer gebrauchten sämtliche Flüche Amerikas und hinterließen ihren Koloss.
Der Vater stand blass, die Mutter weinte. Viel zu groß und zu wuchtig thronte das Möbelstück im Zimmer, feindlich dick und dunkel. Der Vater, schüchtern, etwas Versöhnliches an ihm zu finden, öffnete den Deckel, aber da fletschte es graugold gewordene Zähne und er schloss wieder zu. Die Mutter ging hinaus und betrat das Wohnzimmer nicht mehr, 2 Tage lang.
Am Abend des 2. Tages wagte es der Vater. Er öffnete den Deckel und er schlug die ersten Töne an. Er begann zu spielen. Eigene Fantasien waren das Günstigste. Den Abend von Manhattan, den Ozean, die Stadt, all dies entwickelte der Vater in Tönen.
Um schließlich doch noch in Wagner zu münden.
Nichts heroisch, germanisch, götterhaftes, sondern die Meistersinger, ließ er als Schlussmarsch ertönen. Sieghaft, aber solide.
Und die Mutter legte ihre Näharbeit auf die Maschine und den Kopf auf die Arme und weinte. Richtig dosiert hatte es der Vater. Vertrautes sollte er klingen. Die Musik sollte ihr gegen das Klavier verhärtetes Herz erweichen. zu einem Ja bewegen.
Das Klavier war aufgenommen. Wenn abends der Vater davor saß und spielte, dann schien doch ein Stück Eigenes hierher gelangt zu sein, wo doch nichts hatte mitgenommen werden können, wo alle Realität sich aufgelöst hatte in Gefahr, Bomben, Angst und Schmerz.
Der Krieg ging zu Ende, Hitler war tot. Tote auf den Schlachtfeldern, Tote in den Städten, Häuser wie entfleischte Gebeine, Schuttfelder, Steinzeit, Not.
Das Heimatland war besiegt.
Mit der Nachricht, dass seine Kinder lebten, die Tochter durch ihren nichtjüdischen Mann vor dem Schlimmsten bewahrt, der Sohn emigriert, kam auch Bestätigung von Gerüchten, denen der Vater nicht geglaubt hatte, dass die Regierung seines Landes Gegner und Juden vergast und verbrannt hätte. In den amerikanischen Zeitungsspalten schien es ihm nicht glaubwürdig.
Doch dann kam Post. Sie berichtete, dass die Mutter der Mutter mit einem Omnibus abgeholt worden war, dass man ihr und allen Mitfahrenden Gas in die Lungen geleitet hatte und die Leichen verbrannt worden waren. Die Mutter konnte dann mehrere Wochen nicht mehr sprechen. Umhergescheucht war man, ruhelos, bis nach längerer Zeit die Bilanz gemacht werden konnte, wer ausgewandert war und am Leben und wer umgebracht worden war in den Schlachthöfen für Menschen in Deutschland, zu Seife verarbeitet, ausgeweidet, als Rauch durch den Kamin geschickt.
Wenn jetzt der Vater in seiner Wohnung in Manhattan saß, wenn er in den Straßen New Yorks umherging, war alles verändert. Ohne es selbst zu wissen, hatte er dem allem doch immer nur vorübergehende Bedeutung zugemessen. Insgeheim hatte er sich von Heimat ernährt. Jetzt schmeckte die Speise nach Seife und Asche. Und es gab eine lautlose Katastrophe. Die Heimat raste ins Nichts. Jetzt erst war er Flüchtling bis zum Ende seines Lebens.
Zwar hatte man als Gesellschaft jetzt die ganze Welt angesichts des Entsetzens aller vor den Taten in Deutschland.
Aber hatte man nicht inmitten von Deutschen gelebt und war ein Teil von ihnen?
Wer war er noch, wenn nicht der, der er immer gewesen?
Er sprach ihre Sprache, auch wenn er einige ihrer neuen Worte nicht mehr kannte.
Gaskammer beispielsweise oder Rampe.
Wenn aber das Vergasen eine deutsche Möglichkeit war, was war dann er?
Bis zur Nachricht von Auschwitz war diese faszinierende Stadt scheinbar ganz und füllend an die Stelle allen Verlustes getreten. Jetzt war dies alles nicht mehr das andere. Denn es fehlte seine Voraussetzung, das eine.
Das eine war Deutschland gewesen.
Er fing an, sich zu beugen. Er wurde noch kleiner. Und wie schon einmal, als er seine Arbeit verloren hatte, wurde sein Schritt unsicher und geriet in ein leichtes, noch nicht sehr merkliches Schlurfen.
Dann kam zu der Mutter der Tod. Es war jener Tod, dem man vertrauensvoll zugelächelt hatte, dem guten, dem natürlichen, nicht von Menschen verfertigten Untergehen. Mitten im Nähakkord hatte sie aufgehört und starb. Das Kleinod seines Lebens. Der Vater begriff nur langsam, was geschehen war. Er ging jetzt nicht mehr aus dem Haus. New York, Amerika verwirrten sich ihm zu einer übergroßen fremden Szenerie, in der er nichts mehr zu suchen hatte.
Da holte ich ihn. Dieser kleine Jude, der mein Vater war, wurde mir ja schon früh in Obhut gegeben. Als ich die Schulfreundinnen um ihre größeren, kräftigeren Väter beneidet hatte. Die hatten inzwischen dicke Nacken bekommen, hatten Länder erobert,
Gegner besiegt oder umgebracht und einen verlorenen Krieg überstanden. Eine Zeit lang war es mir, als ob diese grausam tüchtigen deutschen Männer nie unterliegen könnten. Ihre Stärke schien identisch mit der Wahrheit, dass im Unrecht war, wer von ihnen besiegt, vertrieben, vergast wurde.
Dann wurden sie für eine Weile geschwächt. Viele wurden im Krieg getötet oder gefangen. Es war eine Zeit, da die Körper mager und die Gemüter verwundet waren. Keine schlechte Zeit, denn sie war sehr menschlich. Doch alle Schwäche ging vorüber, Nahrung und Häuser, Export und Import und ein neues Heer wurden wieder geschaffen. In diesem Deutschland lebte man gut.
Und ich holte den Vater zurück.
Dann kam er an in seiner Geburtsstadt. Es war gelungen, dem früheren Stadtrat und Bürger ein Zimmer zu beschaffen.
Ein Blumenstrauß vom neuen Oberbürgermeister
erwartete den Rückwanderer.
Willkommensbriefe,
die Erleichterung zum Ausdruck brachten.
Über diesen wieder gut gemachten Fall. Es eilten Bekannte herbei, die die Treue gehalten hatte. Ich hatte Angst bei dem Sturz des Vaters in so viel Glück. Ich wollte allen erklären, dass man nicht mehr den von früher erwarten dürfte, den Redner und den Freund von Witz, den fleißigen Bürger und den Kämpfer für Theaterfragen, sondern einen Geschlagenen von zu viel Schicksal.
Aber der Vater brauchte meine Entschuldigungen nicht. Er ging am Abend seines Ankunftstages in das neue Bett, nahm am Morgen sein Frühstück im neuen Zimmer und verließ das Haus. Ich ging mit ihm, aber er ging ohne mich. Um zu schauen, hob sich sein Kopf und das Gesicht schob sich mehr und mehr ein kleines Stück nach rechts oben. Das bewirkte, dass die Füße sich leichter hoben. Sie schlurften etwas weniger. Mit der äußersten Schnelligkeit, die ihm möglich war, zog der Vater durch die Straßen. Er blickte, er suchte, er erkannte.
Als nach einer Straßenbiegung plötzlich der Turm des Münsters erschien, blieb er stehen. Für einige Minuten streckte der Vater seinen Körper ganz und gar, um das gesamte Bild aufzunehmen. Den dunkelsteinroten Kindheitsturm, Jahrhunderte alt. Leicht strebte er hoch, als sei nichts geschehen.
Es gab auch erstaunliche Neuheiten. Mitten aus den Straßen in die Weite zu sehen, vor der sich früher Wände geschlossen hatten. Bomben hatten sie niedergeworfen. Und nun blickte fernes Gelände, sahen Wiesen und Berge herein. Eine aufgerissene Stadt. Da brauchte der Vater Beruhigung durch Neugebautes. Nicht schlecht machten sie es. Wirklich ganz schön fand es der Rückkehrer und ging und prüfte Tag für Tag.
Wer waren sie, die da restaurierten und wohnten, die Bewohner? Fleißig waren sie und tüchtig. Auch im Heim waren sie freundlich zu ihm, meist Leute aus der alten guten Gesellschaft der Stadt. Es war einer darunter, mit dem hatte in alter Zeit der Vater musiziert, ein Geiger. Gut hatte er gespielt, nur hatte er ihn in der Hitlerzeit dann nicht mehr gegrüßt.
Es war ein Schrecken für den Vater, als es an seiner Zimmertür klopfte und der Mitspieler trat herein. Eine schreckliche Zeit liege ja nun hinter ihnen. Man sehe nur den Zustand der geliebten Stadt. Aber jetzt sei Friede und ihnen beiden hoffentlich ein ruhiger Lebensabend beschieden.
Der Vater hoffte ebenfalls und nickte. Wer war jener? Wer waren sie? All diese freundlichen Feinde. Wie viele Geiger mochten hier wohl wohnen?
die ihn im Stich gelassen hatten, wie viele Geschäftsleute, Handwerker, Beamte. Stadt und Bewohner hatten sich in dem Bereich von Leben und Macht erhoben und nichts mehr gewusst von ihm in der Tiefe. Und wie zuvorkommend ließen sie ihn heute den alten Fremden vorausgehen, wie dienstwillig erfüllten sie in den Geschäften seine Wünsche.
Und der Vater verjüngte sich unter der erneuerten Möglichkeit zu leben. Der zurückgekehrte Emigrant mit farbenfroher Krawatte und Amerika-Hut wanderte weiter.
Nur ein Deutscher konnte er nicht mehr werden.
Denn wie sollte er wissen, wer von all den Freundlichen und wie viele ihn hatten umbringen wollen? Wer einmal Flüchtling wurde, bleibt es.
Alle Mitbürger meinten, dass sie diesen witzigen kleinen Juden ja schon immer gern gehabt hatten. Die Heiterkeit, die der Vater in ihnen weckte, befreite sie zum Guten in sich, an das sie jederzeit gerne glaubten.
Er aber benutzte die Späße wieder, um den Erdboden um ein kleines Stück zu verlassen. Es gingen wieder starke deutsche Männer umher, wie ich sie früher als Kind bewundert hatte, weil sie wohl besser schützen könnten als mein kleiner Vater. Sie hatten gut getötet. Er aber ging wieder unter ihnen einher und sie lächelten einander zu.
Die Straßen waren noch leer, morgens um 7 Uhr, als der Vater zur Omnibushaltestelle ging. Er ging in Geschäften und wollte nach Frankreich. Es sei an der Zeit, hatte ihm plötzlich eine Erinnerung zugeflüstert, Leder anzubieten. Aber drüben, überm Rhein, atmete er auf und begann zu wandern. Er ging und ging in dem leicht gestörten Rhythmus seines Schrittes und die Beine wurden ihm ein wenig schwach. Dem Autofahrer, der ihn mitnehmen wollte, sagte er nicht ab und ließ sich fahren bis zur alten kleinen Stadt, die sein Ziel war. Zur Mittagszeit kam er an. Die Läden und Werkstätten waren nun geschlossen und so aß er etwas und wartete. Aber mittlerweile spürte er, dass dieses Tagewerk, das er sich vorgenommen hatte, ihn sehr ermüdete. Auch war er nicht mehr ganz überzeugt von der Notwendigkeit, Leder verkaufen zu müssen. Er wollte heim. Nach Deutschland hinüber wollte er. Aber nun wollte es nicht mehr gelingen. Die Beine wurden schwer und die Füße begannen zu schlurfen. Ein Auto nahm ihn mit, er würde heimkommen. Dunkel war es inzwischen und auch in seinem Kopf war die Müdigkeit groß. So groß, dass alle Bilder gelöscht waren. Dass er irgendwo in einer anderen Straße ein anderes, für ihn neu errichtetes Zimmer hatte, das wusste er noch. Langsam schlurfend mit eingezogenem Körper und erblindendem Blick kam er dort an.
Der Weg in das andere Land und in andere Zeit war zu weit gewesen.
Der Vater sank in sein Bett, tief erschöpft und glücklich, kein Leder mehr verkaufen zu müssen.
Es wurde ihm leicht, sehr leicht. Ein langsam steigendes Fieber hielt ihn schwebend in dieser Leichtigkeit fest.
Pflichtenlos legte er den immer heißer werdenden Kopf zurück.
Er glühte.
Und langsam verglühte er
und starb.
In der Leichenhalle des christlichen Friedhofs wurde er aufgebahrt.
Dann ging ich, den letzten Abschied zu nehmen. 2 Leichenwärtern nannte ich den Namen des Toten. Sie wechselten einen verlegenen Blick.
Das ist die Judenleich, sagte der eine zum anderen.
Und dann schlug er mir freundlich und aufmunternd vor, noch ein wenig spazieren zu gehen, legte vertraulich die Hand auf meine Schulter und versicherte mir,
Nicht, dass Sie meinen, wir wollten das nicht machen.
Das ist schließlich eine Leiche wie jede andere.
In weiße Leinenkleider eingebunden lag die kleine Figur. Am nächsten Tag trug man ihn hinaus auf den kleinen jüdischen Friedhof. Und in Gebeten wurde der Ewige gepriesen, wie es üblich ist.
Die Seniorentheatergruppe Methusalems hat sich vor 25 Jahren gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein. Die Frauen und Männer, in der Regel deutlich jenseits der 65 Jahre, stellen ihre Stühle auf die Bühne und lassen ihre Stimmen wirken. Unter ihnen ist Mechthild Blum. Sie ist Journalistin und hatte die Idee, das Buch in einer szenischen Lesung umzusetzen.
Jedes Mal, wenn wir so einen Durchlauf gemacht haben, den gesamten Text gelesen haben, war ich immer wieder total berührt. Und das liegt daran, dass Lotte Pepke einen ausgesprochen literarisch-poetischen Text geschrieben hat, der mit einer gewissen Melancholie, aber auch mit einer großen Leichtigkeit und manchmal sehr humorvoll sogar das Schicksal dieses Vaters, der pars pro toto steht für andere Juden, die ein Ähnliches hatten, geschildert hat.
Olof von Peinen hat seine Schauspielausbildung an der Folkwangschule in Essen gemacht. Er war am Theater in Freiburg engagiert, sowie an den städtischen Bühnen Frankfurt, Theater am Neumarkt in Zürich, Schaubühne Berlin, Bremer Theater und Schauspiel Bonn. Seit 1993 ist er wieder am Theater in Freiburg und unterstützt auch die Methusalems.
Die Konstellation mit 10 Menschen in dem Alter, wie sie heute auf der Bühne gestanden haben, macht natürlich einen besonderen Reiz, weil es sind alles Menschen, die entweder noch im Dritten Reich geboren wurden oder kurz danach. Ich gehöre ja auch zum Nachkrieg sozusagen. Das heißt, für uns alle ist diese Geschichte ja nicht Geschichte, sondern erlebte Wirklichkeit der Eltern. Und wir als Nachgeborene bohrten und keine Antworten bekamen, überwiegend jedenfalls. Und dass diese Menschen, diese Gruppe das zusammen erzählen kann hier, das halte ich für eine schöne Brücke ins Heute. Und wenn ich dann aber immer wieder empfinde, wie aktuell das geblieben ist, erschreckt es natürlich sehr. Es ist wieder aktuell. Es drängt sich einem kolossal auf.
Ursula Pepke kennt das Buch ihrer Großmutter in- und auswendig, aber die szenische Lesung hat ihr neue Momente eröffnet, wie sie im Talk im Schlossbergsaal bestätigt hat.
Wenn man die Bilder vergleicht, heute rückblickend, sagt man, warum sind die nicht gegangen? Das war doch klar, es war ja angekündigt und trotzdem sind sie geblieben, denn Heimat verliert man nicht so schnell. Weil man immer dachte, so schlimm wird es schon nicht werden. Meine Koffer sind gepackt. Wir haben jetzt nach der Wahl, sagen wir mal, den Waschbeutel wieder rausgenommen, den Rest aber drin gelassen, bildlich gesprochen. Weil man immer dachte, so schlimm wird es schon nicht werden. Und so lange werde ich nicht warten. Und ich glaube, dass es nichts Wichtigeres gibt, als sich zu vergegenwärtigen, präsent zu sein, sich den Anfängen entgegenzustellen, so gut man kann. Wir werden die Probleme dieser Welt nicht lösen, aber wir können dafür sorgen, dass sie auf dem richtigen Weg gelöst werden.
Sie hörten eine Produktion aus dem SWR-Studio Freiburg. Mein Vater, der ein kleiner Händler war. Ein Buch von Lotte Pepke, umgesetzt in einer szenischen Lesung der Seniorentheatergruppe Methusalems in Freiburg. Idee Mechthild Blum. Regie Olof von Peinen. Technik Manuel Braun und Roland Schneider. Veranstaltungsorganisation Heidrun Schmidt und Karl Küchle. Verantwortlich für die Aufführung und am Mikrofon Christoph Ebner, Leiter des SWR-Studios Freiburg.